Wir erheben uns und hören den Predigttext aus Psalm 132. Ein Wallfahrtslied. Gedenke, Herr, an David und all seine Mühsal, der dem Herrn geschworen und gelobt hat, dem mächtigen Jakobs: Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mich aufs Lager meines Bettes legen. Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir haben sie gefunden im Gefilde von Jaa. Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor dem Schemel seiner Füße. Herr, mache dich auf zur Stätte deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Deine Priester lass sich kleiden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen sich freuen. Weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten um deines Knechtes David willen. Der Herr hat David in Treue geschworen, davon will er sich nicht wenden. Ich will auf deinen Thron setzen die Frucht deines Leibes. Werden deine Söhne meinen Bund halten und mein Zeugnis, dass ich sie lehren werde? So sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen ewiglich. Denn der Herr hat Zion erwählt, und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn es gefällt mir wohl. Ich will ihre Speise segnen und ihren Armen Brot genug geben. Ihre Priester will ich mit Heil kleiden, und ihre Heiligen sollen fröhlich sein. Daselbst lasse ich aufgehen das Horn Davids. Ich habe meinem Gesalbten eine Leuchte zugerichtet. Seine Feinde will ich in Schande kleiden, aber über ihm soll blühen seine Krone. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Liebe Freunde der Heiligen Schrift und der Psalmen, wir alle kennen den dummen Spruch: Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn das einer sagt, kann man witzig antworten: Ich kann deinen Verstand auch nicht sehen. Und doch gibt es ihn, hoffentlich jedenfalls. Wir können Gott nicht sehen, aber wir glauben doch, er ist der, der alles ins Dasein gerufen hat und immer noch vor der Zerstörung bewahrt. Aller Bosheit zum Trotz. Die Farben des Herbstes, die ungeheuer vielfältigen Formen, die oft geometrisch exakten Formen der Geschöpfe, die Fülle ihrer Funktionen, alles hat seinen Sinn. Und zwar im Sinn, dass ein jedes Geschöpf für ein anderes da ist. Das alles bezeugt machtvoll. Der dreieinige Schöpfer mag zwar nicht sichtbar sein, aber er bezeugt sich überaus reichlich. Die Psalmen machen uns vor, was Glauben und Beten gegen den Augenschein bedeutet, nicht nur im Bereich der Natur, sondern auch im Bereich der Geschichte. Unter den sogenannten Wallfahrtspsalmen findet sich der gehörte Psalm 132. Er verknüpft zwei große Themen des Alten Testaments. Erstens die Erwählung des Hauses Davids zum Königtum und außerdem die Erwählung Zions als Wohnstätte für das Haus Gottes. Oder wie es hier heißt, als Stätte seiner Ruhe. Verse 8 und 14. Wann der Psalm entstanden ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, ab welchen Zeiten er vor allem gebetet wurde. Und darauf kommt es hier an. Nämlich in den Zeiten, in denen weder ein Haus Gottes noch ein Haus Davids sichtbar war. Glauben gegen den Augenschein, das wird hier praktiziert. Dieser Psalm gehört zu denen, die ihre Kraft vor allem aus dem prophetischen Wort beziehen. Und zwar geht es hier vor allem um das Gotteswort Nathans, das an David ausgerichtet wurde. Als der Psalm gebetet wurde, und zwar die längste Zeit hindurch, während er gebetet wurde in der Zeit des Alten Testaments, lag der Tempel in Trümmern. Und doch wurde es geglaubt. dass ein Haus Gottes und ein Haus Davids bestünde. Es war das Prophetenwort Nathans, der sagte: Es wird immer einer von deinen leiblichen Söhnen auf dem Thron sitzen. Du sollst mir kein Haus bauen, aber aus deiner Nachkommenschaft wird das Haus, aus deiner Nachkommenschaft heraus wird der Erste das Haus bauen. Aus deiner Nachkommenschaft heraus wird das Haus entstehen, das ich dir baue. So wollte ich sagen. Du sollst mir kein Haus bauen, aber ich baue dir ein Haus. Und den Tempelbau, den überlässt du brav deinem Nachfolger. Salomo, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren war, hat es dann ausgeführt. Das war und ist kurz gefasst die Verheißung, auf der das Haus Davids gründet. Es hat dann starke Gründe gegeben, an dieser Verheißung zu verzweifeln. Die Babylonier haben den letzten Zionskönig aus der Linie Davids in Ketten nach Babel geführt. Sie haben seine Söhne vor seinen Augen erschlagen und ihm dann die Augen ausgestochen. Wie sollte das Haus Davids weiter bestehen? Dennoch haben die Beter der Königspsalmen an der Verheißung festgehalten. Sie haben geglaubt gegen den Augenschein. Gottes Wort gilt, auch wenn man es nicht, jedenfalls nicht gleich sehen kann. Ein Sohn Davids regiert immer, auch wenn der Thron auf dem Zion umgestoßen ist. Gottes Wort hat es gesagt, das gilt. Und Gott hat gesagt, ich beschirme die Stadt. Zum Beispiel Psalm 46, Gott ist bei ihr drinnen, darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Auch das gilt, selbst wenn Jerusalem in Flammen aufgeht. Es ist paradox, aber so ist die biblische Vorstellung von Geschichte. David musste vor Absalom wegfliehen aus Jerusalem, aber er blieb König. Der Herr der Welt wird in ärmlichen Verhältnissen geboren, in eine Krippe gelegt. Und doch ist er der, dem alles gehört. Der Herr der Welt hängt am Kreuz, gekrönt mit einer Dornenkrone. Und er hat dennoch die Welt nicht dem Teufel überlassen. Gerade dort, wo es nach einem Sieg des Teufels aussah, hat er den Sieg über den Teufel errungen. Und heute und durch die Zeit hindurch ist die Gemeinde Jesu bedrängt. Und gerade dort, wo sie verfolgt wird, lässt Gott sie umso mehr wachsen. Alles geschieht gegen den Augenschein. Sub contrario nannte Luther dieses Phänomen, dass Gott sich verbirgt unter dem Gegenteil. Da kann es passieren, dass das Handeln Gottes und das Handeln des Teufels scheinbar untrennbar ist, nicht unterscheidbar ist. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, im Tod das Leben finden. Auch beim Abendmahl feiern wir es. Brot und Wein zeigen, Leib und Blut sind zweierlei, getrennt voneinander. Es zeigt den Tod Christi an. Das Blut hat den Leib verlassen und in uns darf es wieder zusammenkommen zu einem neuen Leben. Glaube gegen den Augenschein. Und dazu, liebe Freunde, sind ganz starke Worte nötig. Worte, die stärker sind als unser einfaches Dahinreden, was vielleicht bis zum Ohr, vielleicht bis zur Decke geht, aber nicht weiter. In diesem Psalm haben wir zwei starke Schwüre vor uns. Einmal von David, einmal von Gott, der dann auf Davids Schwur antwortet. Die Verse 2 bis 5 nennen den Schwur Davids. David schwört, sich bis zum Letzten zu engagieren, nicht zu ruhen, bis Gott seine Ruhestätte in Israel gefunden habe. Ob es richtig war, dass David hier zur Form des Schwures greift, da Jesus doch sagte, man soll überhaupt nicht schwören, lassen wir einmal beiseite. Jedenfalls verdanken wir dem Gebetsschwur Davids eine sehr kräftige Antwort Gottes mit unglaublich weitreichenden Konsequenzen. Als William Carey, der große Indienmissionar, von der Not der Heiden geplagt wurde, beschwichtigte man ihm. Wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, dann kann er das auch ohne sie, junger Mann. Aber Gott sah das Herzensanliegen gnädig an. Davids Leiden war berechtigt. Leiden an diesem Missverhältnis. Er wohnt in einem Zedernhause, aber die Lade Gottes wohnt in einem Zelt. Dieses Leiden Davids hat Gott gnädig angesehen. Das Hauruck-Verfahren, das er im Sinn hatte, nämlich jetzt sofort zum Tempelbau zu greifen, das wollte Gott aber nicht. Und das musste David lernen. Auf dich kommt es nicht an, wo ich mich niederlasse. Ich erwähle mir selbst den Ort, wo ich bin oder wo ich nicht bin. Ich habe nie verlangt, dass ihr mir ein festes Haus baut. Die ganze Welt gehört mir, der ganze Kosmos. Du unterliegst noch einem heidnischen Denken, das einem steinernen Haus viel zu große Wichtigkeit beimisst. Stephanus hält den Juden, die ihn später zur Steinigung verurteilten, genau das entgegen. Er erzählt den Ältesten, die ihn da verurteilen, unsere Stelle. David bat darum, eine heilige Stätte zu finden für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Und jetzt zitiert Stephanus Jesaja 66, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? So war es vorbereitet, dass Gott eben sich nicht in einem Haus lokalisieren lässt, sondern in der ganzen Gemeinde, ja in der ganzen Schöpfung präsent ist und gefunden werden will in seinem Wort. Spurgeon hat es zu unserer Stelle hier noch etwas allgemeiner gefasst und gesagt, der Frömmigkeit Israels ging es besser zu den Zeiten, als noch kein Tempel da war. Das sollten wir uns auch fragen. Findet unser Glaube vor allem am Sonntag in einem Kirchengebäude statt, wo wir dann recht andächtig werden wollen, oder an jedem einzelnen Tag der Woche? Delegieren wir Beten, Bibellesen, Lehren, Buße tun und so weiter an den Sonntag, an ein Gebäude? Oder suchen wir Gottes Angesicht von Tag zu Tag? Dass die bekennende evangelische Gemeinde in Hannover ihren Gottesdienst immer noch nicht in ihrem eigenen Gemeindezentrum feiern kann, sondern auf ein Zelt ausweichen muss, sollte uns ein Fingerzeig Gottes sein. Häuser können schneller genommen oder gar zerstört werden, als man sie erwerben oder erbauen kann. Der Herr dreht also den Spieß gegenüber David um. Solltest du mir ein Haus bauen? Nein, ich will dir ein Haus bauen. Und so kommt es zur Dynastie Davids. Der Herr ließ David dann tatsächlich die Stelle finden, an der der Tempel gebaut werden sollte. Aber ganz anders, als David sich das vorstellte. Nämlich durch ein schreckliches Gericht hindurch. Das war die Geschichte von der Volkszählung. David wollte wissen, wie mächtig, wie zahlreich das Volk war, über das er König war. Die Zahl, die er da erfuhr, stieg ihm aber zu Kopf. Es waren 1,3 Millionen wehrfähige Männer vorhanden, in ganz Israel und Juda zusammengenommen. Das ist übrigens auch ziemlich genau die derzeitige Anzahl der aktiven Soldaten in der russischen Armee. Vielleicht kennen Sie die Bilder von den stolzen Militärparaden in Moskau. Und so stieg es auch David zu Kopf. Und dann schlug ihm das Herz. Er merkte, sein Stolz ist nicht recht. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Aber das Gericht Gottes konnte er nicht mehr aufhalten. Hochmut kommt vor dem Fall. Eine Pest kam über Israel und 70.000 Menschen verloren ihr Leben. Wir lesen in 2. Samuel 24 folgendes. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk: Es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas, des Jebusiters. Da aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich sein und meines Vaters Haus sein. Und Gad kam zu David an jenem Tage und sprach zu ihm: Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Und das war dann der Platz des Tempels. Davids Sehnsucht, alle Kräfte zu mobilisieren, hier in diesen ersten Versen, um eine Stätte für die Wohnung Gottes zu finden, fand so ein ganz anderes Ende. Gott selbst hatte ihn zu dieser Volkszählung gereizt. Im Parallelbericht der Chronik heißt es da sogar, der Satan, also der Widersacher, hat David gereizt. Wo die Sünde groß ist, da ist aber für den, der die Sünde als Auflehnung erkennt und bereut, die Gnade noch viel größer. Auch beim Ehebruch mit Bathseba war es so. Es tat unglaublich weh. Der im Ehebruch gezeugte Sohn starb. Vom Propheten Nathan, der seinem Königtum eigentlich ewigen Bestand verheißen hatte, musste er jetzt hören: Du bist des Todes. Du bist der Mann, der schuldig ist. Und da tat David eine in der Tiefe bereuende Buße. Und der Herr ließ ihn am Leben. Und das zweite Kind, der Sohn, der dann gezeugt wurde, Salomo, wurde der nächste König und baute den Tempel. Wo die Sünde groß ist, kann die Gnade überfließend sein. Spulen wir 1000 Jahre weiter in die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Geschah hier nicht etwas ganz Ähnliches? Gott hat den römischen Kaiser Augustus gereizt, eine Volkszählung durchzuführen. Und auch Augustus heißt größer werden, zunehmen. Und so fanden Maria und Josef durch den Befehl dieser Volkszählung den Stall zu Bethlehem, damit die Verheißung Michas über den Geburtsort des Messias sich erfüllte. Gott kann also die Sünde, hier den Hochmut eines Kaisers, in Dienst nehmen, um die Geschichte zu seinem Ziel zu bringen. Und dies geschieht auch in unserer Zeit, in unserem kleinen Leben. Es geschieht in den Kriegen dieser Welt, sei es in der Ukraine, sei es in Israel. Gott bringt die Geschichte an sein Ziel. Denn nichts, was in den Konfliktherden dieser Welt geschieht, hat im Grundsatz neue Ursachen. Es sind immer die gleichen Ursachen, die zu den Kriegen führen. Die Sünde des Menschen. Und immer steht das Reich Gottes im Konflikt mit dem Teufel, der weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12, 12. Die Verse 6 bis 10 haben ein Gebet der Gemeinde. Sie sind unterwegs. Es ist ja ein Wallfahrtspsalm von einem Unterwegssein zum Hause Gottes. Ein Suchen, ein Finden der Lade, übrigens die einzige Stelle in den Psalmen, die die Lade enthalten. Und ein Gebet für die Priester: Wenn diese mit Gerechtigkeit gekleidet sind, dann kann das ganze Volk geheiligt werden. Sind die Priester heilig, dann geht ein Strom des Segens ins Volk. In Maleachi 2 steht die bekannte Stelle: Des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Vers 10 können wir sehr gut übertragen, auch in unsere Weise zu beten. Weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten um deines Knechtes David willen. Wenn wir zu Gott im Namen Jesu Christi beten, setzen wir genau dieses Gebet fort. Beten im Namen Jesu bedeutete zur Zeit des Alten Testaments beten im Namen Davids. Ja, siehe Vers 1 auch. oder grundsätzlicher, beten im Namen des Gesalbten. Gesalbter heißt griechisch Christus, hebräisch Messias. Auch auf diese Weise wird klar, dass das Glaubensleben der alttestamentlichen Gläubigen, wie es Paulus auch an Abraham verdeutlicht, nur in bestimmten Formen von dem neutestamentlichen Glauben verschieden war. In den Versen 11 und folgende setzt der zweite Schwur ein, die Antwort Gottes. Und wir hören im ganzen restlichen Psalm, mit Ausnahme von Vers 13, eine wörtliche Gottesrede. Die Verse 11 und 12 spricht Gott zu David. Vers 13 schiebt sich ein Erzähler dazwischen. Und 14 bis 18 spricht wieder Gott selbst. Er tut uns seinen Entschluss kund. Ja, das Antlitz des Gesalbten wird nicht abgewiesen. Und nein, Gott verknüpft seine Ehre mit dem davidischen Königtum. Es ist wie beim hohenpriesterlichen Gebet Jesu, das präzise auf die Not der Gemeinde in der Welt eingeht. So geht auch die Antwort Gottes genau auf die Bitten der Gemeinde ein. Der Gesalbte wird nicht abgewiesen. Die Bitte um Heiligkeit für die Priester wird genau erhört. Wenn wir Verse 9 und 16 vergleichen, haben wir genau Bitte und Erhörung nebeneinander. Und Gott spricht nochmals den Bau des Hauses David an. Mit Vers 11 wird beschlossen, dass der jeweilige Thronfolger immer ein Nachkomme Davids sein muss. Wann immer ein Sohn im Hause Davids geboren wurde, war er ein möglicher Anwärter auf den Thron. Und deswegen ist es so für die Juden zur Zeit Jesus so gefährlich gewesen, dass Jesus einfach als Sohn Davids angesprochen wurde. Denn das hieß unmittelbar, er könnte der nächste König sein. Er könnte die jetzigen Machthaber vom Thron stoßen und selbst König werden. Vom ersten Vers des Neuen Testaments ab steht diese Frage im Raum. Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Spannend in unserem Psalm ist, wie eng die zwei Erwählungen zusammengehören. Und zwar die Erwählung des Hauses David für das Königtum und die Erwählung Zions als Stätte für den Tempel. Organisatorisch und personell waren ja Königshaus und Tempel getrennt. Wenn der König einmal in den Kult eingriff, ging es meistens schief. Nur ein vollkommen heiliger und uneinnütziger König hätte sich am Gottesdienst nützlich machen können. Und das geschah eben meistens nicht, da die Könige Sünder waren und sich den Tempel zunutze machen wollten. Vers 12 nennt eine Bedingung. Werden deine Söhne meinen Bund halten und mein Gebot, dass ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen ewiglich. Gerät also der David-Bund in Gefahr, wenn die königlichen Nachkommen Davids sündigen? Nach der Nathan-Weissagung kann das Königtum an sich nicht in Gefahr kommen, aber die Könige kommen in Gefahr. Person und Sache werden hier strikt unterschieden. Das Königtum kann nicht in Gefahr kommen. Die Könige, ihre Stadt und ihr Land aber schon. Und so kam es, wie es bei Sündern kommen musste. Hochmut kommt vor dem Fall. Die hochmütigen Davididen, die meinten, zusätzlich anderen Göttern opfern zu können, Kinder durchs Feuer gehen zu lassen, also Kinder zu töten, zu opfern. Bündnisse mit heidnischen Ägyptern und Assyrern zu schließen, die mussten vom Thron wieder entfernt werden. Das geschah im 6. Jahrhundert vor Christus. Und dann war der Thron für 500 Jahre vakant, bis Jesus Christus auftrat und als Sohn Davids in Jerusalem einzog. Er erfuhr eine Erhöhung, eine Krönung, aber mit einer Dornenkrone. Und er bestieg nicht einen Thron aus Elfenbein, wie Salomo, aus Elfenbein mit Gold überzogen und so weiter, sondern er wurde erhöht an ein Holzkreuz. Dieses Bild verdeutlicht schön die Zusammengehörigkeit von Advent und Passionsgeschichte. In unserem Abschnitt sind jedenfalls die Erwählungen des Hauses Davids und des Zionshügels fest verbunden. Vers 13, weil er Zion erwählt hat, hat er auch David erwählt. Also nicht, weil David so ein treuer und uneigennütziger oder gar bescheidener König war. David war Ehebrecher und Mörder. Sondern weil der Zion erwählt war, als die Mitte der Erde. Von dort sollte der Segen Israels in alle Welt ausgehen. Gott hat auch damals dem Abraham zunächst offenbart, dass er ein Land erwählt hat. Da war Abraham 75 Jahre alt. Er begegnete dem Melchisedek in Jerusalem, von dem er Brot und Wein entgegennahm und gesegnet wurde. Später, als Abraham 99 war, bekam er offenbart, dass auch Könige von ihm abstammen würden. Das war also damals schon im Blick. Jerusalem ist gewissermaßen die Mitte der Welt, durch die Erwählung des Zions. Um den kleinen Fleck Land Israels, halb so groß wie die kleine Schweiz, streiten sich die Völker zu allen Zeiten bis heute. Im Psalm 129 heißt es, sie haben uns oft bedrängt. Aber von dort erwarten die Wallfahrtspsalmen den Segen. Im Psalm 134 heißt es, der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn von Zion her kommt das Heil. Johannes 4,22 sagt Jesus unumstößlich, das Heil kommt von den Juden. Es kommt von ihm. Auch wenn es den alten und neuen Antisemiten nicht gefällt. Als George W. Bush 2008 einen Besuch in Jerusalem machte, bekam er vom Jerusalemer Bürgermeister diesen Stich überreicht. Da wird die ganze Welt in Form eines Kleeblatts abgemalt. In der Mitte sehen wir Jerusalem, unten Afrika, rechts Asien und links oben Europa. Amerika mit dem Untertitel Die neue Welt ist noch ein kleiner Fleck, unbedeutend, ganz unten. Gemalt Ende des 16. Jahrhunderts, also um 1590. Und zwar von Heinrich Bünting aus Hannover. Nicht weit von hier. Warum schenkt der Jerusalemer Bürgermeister dem amerikanischen Präsidenten ein solches Bild? Es ist eine Erinnerung daran, was die Mitte ist. Und was das alte Europa noch wusste, was die Mitte ist. Jerusalem. Ich habe das Bild von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung übernommen, die es am 10. Januar 2008 als Titelbild verwendet hatte. Natürlich nicht alles, was in dieser Mitte der Welt geschieht, ist heilig, gerecht und gut. Bis heute. Aber es ist die Stätte des besonderen Eingreifens Gottes ins Weltgeschehen. Jerusalem, sagt Zacharia, ist der Laststein aller Völker. Und die dortigen Regierungen stehen unter ganz besonderem Druck und Beobachtung. Sie brauchen mehr als jede andere Regierung Gebet und aber auch Ermahnung von der Schrift her. Wir sehen es im Alten Testament, wie nötig diese Ermahnung an die Könige immer gewesen ist. Da der Psalm 132 Königshaus und Tempel ins Gebet nehmen, hat Luther in Psalm 132 ein Gebet für die beiden Reiche gesehen. Ein Gebet für das Reich zur Rechten, die Kirche, in der Gottes Wort und die Liebe regieren soll. Und für das Reich zur Linken, in dem das Gesetz und das Schwert regieren soll. Die letzten beiden Verse enthalten schließlich drei Begriffe, die durch und durch messianisch getränkt sind und die wir schon bei diesem Gebet und Lobpreis Zacharias gehört haben. Das Aufsprossen lassen des Horns, bis ganz alttestamentlich. Jeremia zum Beispiel: Es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Hier in dem Psalm haben wir Vers 17, dort wird dem David aufgehen: Dasselbe lasse ich aufgehen, dass da selbst das Horn Davids, ich habe meinem Gesalbten eine Leuchte zugerichtet. Und dieses Wohlregieren ist im Vers 15 angedeutet: Ich will ihre Speise segnen. Auch im Neuen Testament hat es seinen Platz. Römer 15, und wiederum spricht Jesaja, Paulus zitiert Jesaja 11: Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Also das Horn, das von Gott aufsprossen lassen wird. Die Leuchte ist der zweite Begriff, steht für Dauer und Gedeihen. Wenn wir den Begriff hindurch verfolgen durch die verschiedenen Stellen des Alten Testaments, dann wechselt er zwischen David, der Nachkommensverheißung durch Nathan, und Gott selbst. In Jesus Christus ist das alles verbunden. Das Wort der Verheißung, der König und das Licht der Welt. Als Jesus im Tempel vorgestellt wird, Jesu Darstellung im Tempel nennt man das hier in der Überschrift, da sagt der Simeon: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Er ist dieses Licht. Und drittens die Krone im letzten Vers. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen an die Predigt zu Psalm 89. Dort haben wir gehört, dass in der Zeit der Bedrängnis durch andere Völker die Krone Davids im Staub liegt. Und jetzt heißt es, er lässt die Krone über dem König blühen. Der Glanz erstrahlt von Neuem. Christus ist der König der Ehre. Und in ihm haben wir sowohl das Haus Davids als auch das Haus Gottes in Person. In ihm sind diese beiden Schwüre vollkommen erfüllt. Wenn Christus wiederkommt, dann wird er in Jerusalem erscheinen. Sichtbar für jeden Menschen. Zwar lokal in Jerusalem, aber auf wundersame Weise sichtbar für jeden Menschen. Sagt Zacharia: Lebendige Wasser werden von Jerusalem fließen, prophezeit er. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Und Zacharias betet, wie wir gehört haben: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils, ein Horn des Heils in der neueren Luther-Übersetzung. Und zwar im Hause seines Dieners David. Es gibt keine bessere Vorbereitung auf das Kommen dieses Herrn als Buße und eine immer gründlichere Kenntnis der Heiligen Schrift. Psalm 132: Wurde und wird gebetet, auch wenn es keinen König und keinen Tempel mehr für Israel gab und gibt. Es ist ein Glauben gegen den Augenschein. Besser gesagt, die Erleuchtung der Augen wird uns immer mehr geschenkt werden, wenn wir diese Zusammenhänge aus der Heiligen Schrift verstehen. Lassen Sie uns doch mit diesem Ziel als Gemeindehilfsbund auch im neuen Jahr miteinander unterwegs sein. Amen. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und uns Frucht bringen lässt, wie du es verheißen hast. Amen.